Das bringt uns zu unserem Thema. Wir machen ja einen kurzen Gang durch die Biografie von David. Und der David ist einfach eine spannende Persönlichkeit, weil er so vielseitig ist. Wir schauen heute einen Aspekt von seinem Leben an, der uns alle betrifft. Egal, Mann oder Frau, jung oder alt, lebenserfahren oder nicht, jeder von uns hat Beziehungsbedürfnisse. Und es hat Studien gegeben, wo man festgestellt haben, herausgefunden hat, dass Menschen beziehungsorientiert sind. Und die Amerikaner machen ja für alles intensive Studien. Die haben sogar festgestellt, dass es im Hirn ein Areal gibt, wo für Beziehungen zuständig ist. Das ist die kortikale Zone, die Körperfühlsphäre, die somasensorische Rinde. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir Rinden haben im Kopf. Das heisst in anderen Worten ein Areal, wo für unsere Emotionen, die zwischenmenschlichen, zuständig ist. Und Fachleute sagen, dass es genau die Hirnrinde ist, die uns kontaktfreudig macht. Dass wir spüren, wir brauchen das. Jetzt, wieso empfinden wir so intensiven Schmerz? Wir kommen auf den David gleich sprechen, sagen wir mit dem zusammen. Wieso empfinden wir so intensiven Schmerz, wenn wir eine geliebte Person verlieren? Weil wir das Hirnareal haben, das uns dieses Signal übermittelt. Das ist nicht ein Softwarefehler, sondern es ist unsere Hirnarchitektur, die so gebaut ist, dass wir die Empfindung können aufnehmen. Die Fähigkeit zu überwältigendem Schmerz ist eines der zentralen Merkmale vom zutiefst sozialen Bedürfnis, das wir haben. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche keine Freunde. Ich lebe am liebsten allein. Das geht für eine Zeit, aber nicht auf Dauer. Irgendwann komme ich in die Lage, wo ich merke, ich brauche andere Menschen um mich herum. Ich brauche das. Jetzt auf die ganz praktische Ebene abgebracht. Wie viele, lass mich die Frage stellen, wie viele Freunde hast du? Na, man muss sich überlegen. Wie viele, ich habe nicht gefragt, wie viele Kolleginnen, ich habe nicht gefragt, wie viele Kumpels, wie viele Freunde hast du? Ich rede von verbindlichen Freundschaften. Bei den meisten von uns sind das ganz wenige. Das ist einfach die Realität. Wir sind zwar auf Beziehungen, das ist doch paradox, wir sind auf Beziehungen angelegt, und tun uns doch schwer damit. In vielen Fällen. Ist nicht so? Jetzt, die Jungen unter uns, die auf Facebook sind, die Jüngeren, es gibt auch ältere Personen, die auf Facebook sind, wer immer auf Facebook ist, hunderte von Freunden und Kontakten. Wie viele Facebook-Friends? Vielleicht zählst du die, und das ist ein Teil vom Ego, zu schauen, dass man möglichst viele Facebook-Freunde hat. Aber das sind nicht wirkliche Freundschaften. Wir sind auf Beziehungen angewiesen, aber am Schluss ist es eben nicht so eine Menge, es sind ganz wenige Leute, die wir feststellen. Jetzt Salomo, im Buch der Sprüche, der macht das klar. Er sagt im 17. Kapitel auf einen Freund, auf einen wirklichen Freund kannst du dich verlassen. Und zwar jederzeit. Und wenn es dir nicht gut geht, ist der für dich da. Wenn es ein wirklicher Freund ist, ein bisschen später im 18. Kapitel, sagt er, viele sogenannte Freunde sind es nicht wirklich. Könnte sogar problematisch sein. Wenn es ein echter ist, dann ist er fast mehr als dein eigener Bruder. Ich finde das ein interessantes Statement, das er macht. Also das Thema Freundschaft ist zentral in dem nächsten, in den nächsten paar Kapiteln, die wir anschauen. Wir tun die zusammenraffen. Es ist ein grosser Abschnitt. Ist ganz zentral in der Biografie von David, werden wir gerade sehen. Die Beziehung zwischen dem David und dem Jonathan, das ist die meisten von uns bekannt, ist eine sehr intensive, eine enge gewesen. Das beste Beispiel von einer Freundschaft in der Bibel wohl. David und Jonathan. Jetzt, wir überdenken ein paar Aspekte von dieser Beziehung und meine Hoffnung ist, dass das dich motiviert, ermutigt und vielleicht auch einen Schub gibt, in eine Freundschaft zu investieren. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Zuerst, was wir sehen in dieser Beziehung zwischen dem David und dem Jonathan, dass die Verbindung, es ist eine Verbindung zwischen diesen beiden, eine sehr intensive, am Schluss auch eine tragische geworden ist. Kurz nachdem der David den Philister Goliath erledigt hat, wird von dieser Freundschaft, von dieser Verbindung mit dem Jonathan berichtet. Wir lesen im 18. Kapitel, wir steigen dort ein, im 18. Kapitel, in den ersten vier Versen, dass der David den Jonathan trifft, den Sohn vom König Saul. Und dass das eine so eine Spontansituation war, die haben einander getroffen und auf Anhieb mögen. Das hat auf Anhieb, hat das geklickt. Das heisst sogar, er liebte ihn sehr. Er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben, steht da. Dann kommen wir ein bisschen näher an die Story an. Der Saul hat den David an seinem Königshof genommen und hat ihn nicht mehr heimgelassen. Der David und der Jonathan, die schliessen miteinander einen Bund, die tun sogar einen Schwur tätig von einer ewigen Freundschaft, heisst es. Sie schworen sich ewige Freundschaft. Und der Jonathan sagt, David, du bist mir so lieb wie meine eigene Existenz. Und dann macht er etwas ganz Kurioses. Er zieht seinen Mantel ab, er legt seine Waffenrüstung weg und er gibt beides an David. Schwert, Bogen, Gürtel und Mantel. Inklusive. Jetzt, der Jonathan als Sohn von Saul, das weißt du, als Sohn von Saul wäre er der Königsanwärter gewesen. Der Nächste in der Erbfolge. Der Jonathan war auch ein mutiger Kämpfer gewesen. Das hat ihn vermutlich mit dem David verbunden. Auch der David, ein Kämpfer. In der Schlacht von Michmas haben die das unter Beweis gestellt. Er war mehr als nur ein Gesinnungsfreund mit der gleichen Einstellung. Er war in dem Sinn, es war wie eine Bruderschaft zwischen diesen beiden. Es heisst dann in dem ersten Vers vom 18. Kapitel, wörtlich, da verband sich die Seele Jonathans mit David. Also nicht nur Gesinnesfreund, sondern Seelenverwandtschaft hat bestanden zwischen diesen beiden Männern. Wohlverstanden. Bei Frauen ist das etwas, wo man noch inner wird, vielleicht annehmen, dass das möglich ist. Da geht es um zwei Männer. Und das Interessante ist, dass Jonathan hat in die Beziehung mehr investiert als der David. Er war derjenige, der das formuliert hat, wie er empfindet. Er war derjenige, der David aufgesucht hat. Der David hat das genossen, er hat das geschätzt, die Beziehung, aber die Investition ist vom Jonathan ausgekommen. Jetzt interessant ist, das ist in der Gesellschaft genau gleich. In einer Beziehung wird in der Regel eine Person mehr in die Beziehung investieren als die andere. Das ist einfach ein Teil vom Defekt, vom menschlichen Dasein, das Ideale, dass beide gleichwertig investieren, ist eine grosse Seltenheit. Jetzt stellt sich die Frage, wieso gibt er ihm seinen Mantel, den Jonathan? Wieso gibt er ihm sein Schwert? Wir wissen, der Mantel ist nichts anderes als ein Ausdruck von sein Erbanspruch, den er hat. Er ist der Kronprinz. Es ist ein Signet von ihm als Kronprinz. Symbolisiert die Tatsache, dass der Jonathan Thronanwärter ist. Und indem er ihm den Mantel gibt, bezeugt er, ich weiß, dass du eines Tages König wirst und nicht ich. Das sagt etwas aus über den Charakter von Jonathan. Schau, wie ist das bei uns in den zwischenmenschlichen Beziehungen? In unseren Freundschaften ist es doch oft so, dass versteckte Rivalitäten da sind. Ist es oft so, dass wir Konkurrenz denken, dass da Eifersucht auch kann bestehen. Das haben wir miteinander letzten Sonntag angeschaut. Das behindert unsere Beziehungen. Wir zählen, im Englischen redet man von Brownie Points. Brownie Points, mit dem sagt der Amerikaner aus, dass er sich selber als wichtig nimmt, dass er selber Vorzüge hat, die der andere nicht hat. Er vergleicht sich mit anderen. Und wenn du mehr Brownie Points hast als ich, bist du ein bisschen mehr wert in der Gesellschaft. Lächerlich. Brownie Points zählen ist Leerlauf. Und lass mich es so sagen, zwischen diesen beiden, Jonathan und David, haben die die Liste vorgeschmissen. So eine Brownie Point Liste hat es nicht gegeben. Da hat keiner probiert, anderen zu beeindrucken oder besser zu sein oder Vorzüge können rauszuschlagen. Der Jonathan, der hat buchstäblich den Eindruck gehabt, dass er sein Leben hingeben würde für den David. Tätige Freunde sind rar. Er hat den David bevorzugt, selbst wenn das bedeutet hat, dass er nicht mehr im Rampenlicht steht. Das ist nicht einfach. Eine tiefe Verbindung. Wir sehen als Zweites, in einer Freundschaft sucht man einander zu bewahren. Und das hat Jonathan gemacht. Im nächsten Abschnitt lernen wir über seinen Charakter zusätzlich. Der Saul, der war so fixiert auf den Erfolg, den David hatte, dass seine Eifersucht ihn paranoid gemacht hat, buchstäblich. Der hat am Schluss kein anderes Ziel gehabt, als den David zum Weg auszuräumen. Und er hat das mit allen Mitteln probiert. Paranoid heisst, ich bin sozusagen bei allem, was andere macht, zu tiefst misstrauisch und ich habe stetig einen Verdacht von dem Motiv, das andere hat. Und das war beim Saul der Fall. 6-mal versucht er, ihn zum Weg auszuräumen und das hat den David in eine unmögliche Lage gebracht. Der Saul macht, dann muss man sich mal vorstellen, wie das eskaliert hat. Eifersucht, wo man freie Bahn lässt, wenn man diesen Emotionen nicht etwas entgegensetzt, kann eskalieren. Der Saul macht von seinem Sohn Jonathan und von allen Angestellten am Königshof kein Geheimnis daraus, wie seine Seele schlägt. Er will den David umlegen. Ich meine, das ist eine äußerst radikale Art, seine Aggressionen zum Ausdruck zu bringen. Und dann heisst es nochmal, der Jonathan liebt den David außerordentlich. Darum warnt er den eigenen Vater und sagt, pass auf. Nicht der Vater warnt, er warnt den David, er warnt ihn, bis vorsichtig. Mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich am Morgen früh nicht zeigst. Er schildert, wie die Situation ist. Such dir draussen ein gutes Versteck. Er gibt ihm einen Rat. Verhalte dich ruhig. Da hat er eine Strategie entwickelt jetzt. Ich will morgen mit meinem Vater aufs Feld. Wir gehen raus auf die Jagd. Und sobald wir in die Nähe von deinem Versteck kommen, wo du bist, will ich mit ihm über die ganze Situation, wo wir alle Bescheid wissen, reden. Und ich will versuchen herauszufinden, wie die aktuelle Situation ist. Was er mir dann erzählt, wie ich dir berichte, sodass du auf dem Laufenden bist. Also der Text kommentiert, wie der Jonathan den David vor seinem Vater verteidigt und ihn daran erinnert, dass der David den Philister umgelegt hat, den Goliath besiegt hat. Er warnt ihn, wenn du den David umbringst, wirst du unschuldiges Blut vergüssen. Mach das nicht. Er verteidigt den David, er versucht ihn zu bewahren in dieser Situation. Was heisst das, einen Freund zu schützen? Es bedeutet, dass ich zur Kenntnis nehme, wo die Schwierigkeiten liegen. Dass ich hinstehe, ohne mich zu schämen, für die Person, die mir so wichtig ist. Auch wenn der Weg schwieriger wird. Ich bin bereit, für einen Freund meine Komfortzone zu verlassen. Das hat der Jonathan gemacht. Ich bin bereit, für ihn einzustehen, auch wenn mir das einen Nachteil bringt. Darf ich dich fragen, wie viele Freunde hast du, wo das zutrifft? Sagst du, nehme ich Nachteil in Kauf. Für die Person nehme ich Nachteil in Kauf. Jetzt in einer Gemeinde ist doch etwas Tolles, dass wir Beziehungen pflegen können und manche Beziehungen, die werden zu Freundschaften. Und ich würde jetzt ganz gerne ganz kurze Pause einschalten, dass wir einen Freundschaftsdienst denen können gewähren, die im Moment in der Lage sind, dass sie es brauchen. Wir haben für das einen Namen, wir nennen das Fürbitte. Und vielleicht ganz kurz ein paar Namen, wo wir für sie wollen uns einen Moment Zeit nehmen, um für sie einzustehen. Das sind eine ganze Reihe von Leuten. Ich erwähne zwei, drei speziell, Helene Aschwanden. Und mich verbindet eine freundschaftliche Beziehung, seit wir jetzt miteinander zusammenarbeiten. Mit der Helene, sie leistet für die Gemeinde Unglaubliches. Und sie bereitet auch den Weg vor für den Thomas und seinen Dienst. Jetzt ist ihr gesundheitlich wirklich nicht gut gegangen. Sie hat so starke Schmerzen gehabt, dass sie müssen operiert werden, und zwar schnell, und sie ist zum Glück schnell angekommen, und sie ist gut gegangen, sie ist auf gutem Weg unterwegs, es kann sogar sein, dass sie ganz bald heimkam, nicht einmal in Reha muss, dass man mit der Spitex kann arbeiten. Der Freddy ist unter uns. Du weißt um den Freddy seine Bedürfnisse. Wir wollen dich heute Morgen einmal mehr ins Gebet mit einschliessen, Freddy, dass du deine Herausforderung mit Zuversicht kannst bewältigen, auch wenn sie äußerst schwierig ist. Jürgen Silvia Frey sind im Gottesdienst gewesen. Margit Fuchs ist schon operiert worden am Rücken, ist dazwischen auch wieder daheim. Wird sie ins Gebet mit einschliessen. Ruth Härtner ist im Altersheim. Durch die Heiligen wissen wir alle Bescheid. Der Heinz ist unter uns, hat jetzt aber gerade, glaube ich, raus müssen. Der Heinz nach wie vor ein grosses Gebetsanliegen. Und Marlies, auch für dich, wenn wir heute Morgen beten. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und du kannst irgendeines von denen nehmen oder auch ein anderes Gebetsanliegen doch vielleicht einfach aufgreifen. Ein Freundschaftsdienst für die Menschen, die uns wichtig sind. Eine Freundschaft wird auch geprüft und das war unweigerlich so gewesen. Wir werden daran erinnern, nochmal im 20. Kapitel, dass der Jonathan eine Beziehung zu dem David hat, wo sein eigenes Leben er in die Waagschale wird legen. Und inzwischen ist der David überzeugt, dass er keine Chance hat, dass der Saul seine Meinung wird ändern. Er muss den königlichen Hof verlassen. Er ist persona non grata. Man will ihn nicht. Eine schwierige Situation. Und Jonathan versucht das letzte Mal, die Situation mit dem Vater doch vielleicht zu retten. Und er heckt mit dem David einen Plan aus. Das ist beschrieben im 20. Kapitel, in den Versen 18 bis 23. Es geht um einen Test, um festzustellen, zu inszenieren, wie das die Abwesenheit von David am königlichen Hof auf den Saal wird wirken. Tatsache ist, als der Saul mit dem Vater redet, sieht der nur noch rot. Aggression, Eifersucht, die zu Aggression führt, die eskaliert. Darum ist Eifersucht kein harmloses Problem. Wo der Saul das hört, wie der Jonathan denkt, packt ihn die Wut, er brüllt ihn an, du Hurensohn. Meinst du, bildest du dir ein, dass ich nicht festgestellt habe, dass du mit dem Sohn von Isai unter einer Decke steckst? Schämen solltest du dich und deine Mutter gerade auch, dass sie so einen Nichtsnutz auf die Welt gebracht hat. Stell dir mal vor, über das eigene Kind so zu reden. Ich meine, das ist eine Eskalation, wo alles andere als tolerierbar ist. Und der Jonathan hat seine Augen und seine Ohren nicht getraut. Aber er hat sich getraut, doch nochmal zu fragen. Was hat er denn eigentlich gemacht? Warum soll er eingerichtet werden? Und die Antwort vom Saul ist ja, dass er auf den Sohn losgeht. Jetzt merkt Jonathan, es gibt keine Chance. Das Leben vom David ist gefährdet. Es gibt kein Halten mehr. Am nächsten Morgen warnt er seinen Freund und es gibt die bewegende Abschiedsszene, beschrieben im Vers 41, 42 und 20. Kapitel im 1. Samuel. Er wirft sich vor dem Jonathan auf den Boden und er verbeugt sich dreimal. Sie küssen sich zum Abschied. David und Jonathan, beide kommen Tränen. Und während der David heftig heult, sagt der Jonathan: Shalom. Geh in Frieden, David. Vergiss nie, was wir miteinander im Namen des Herrn geschworen haben. Es soll für immer gelten. Eine tiefe Verbindung, das Bedürfnis füreinander zu sorgen, zu bewahren, wo Probleme sind, das Tolerieren, das Akzeptieren von Prüfungen, die in einer Freundschaft unweigerlich kommen, und wir schliessen ab mit einer Ermutigung. Ein letzter Blick gewährt das 23. Kapitel in die Beziehung zwischen dem David und dem Jonathan. Inzwischen ist viel Zeit vergangen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Der David ist längstens vom Hof ausgeschlossen. Er ist jetzt nichts anderes als ein Bandit. Er ist ein Flüchtling. Er ist wie ein gejagtes Tier. Er lebt an einem der trostlosesten Orte, wo du kannst leben in Israel. In der darauffolgenden Zeit hält der David sich in den unzugänglichsten Bergen der Wüste Sif versteckt. Wüste Sif ist der heutige Negev. Eine gottverlassene Gegend. Extrem heiß. Der David zieht von Ort zu Ort. Immer im Schutz der Nacht. Immer auf der Hut, immer in Sorge, dass sich die Truppen vom Saul ihn könnten ausfindig machen. Die sind ihm auf den Fersen. Und niemand kann die Situation nachvollziehen, wo das nicht erlebt hat. Ein Flüchtling zu sein. Und er ist schon so lang, der David ist schon so lang in dem Fluchtmodus, dass ihm langsam Zweifel an Gott kommen. Gott, wo bist du? Warum reagierst du nicht? Warum geht es mir so schlecht? Im Psalm 54, wir haben aus Zeitgründen die Möglichkeit, den zu lesen, aber ich will dir Psalm 54 dir mal anschauen. Das ist der Hintergrund, wieso der David dort Gott um seine Hilfe anfleht. Und genau, das ist der Punkt zum Schluss, genau in dieser Situation hier, kreuzt der Jonathan auf. In der Wüste Sif, der Text sagt nicht, wie er ihn dort gefunden hat, wie er das hat können schaffen, dass die Truppen vom Saul ihn nicht entdeckt haben. Aber er ist da zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Unglaublich. Und das ist das Markenzeichen, sagen wir, von einem echten Freund. Er ist da zu dieser Zeit, wo es wirklich nötig ist. Genügend Kenntnis von der Situation, dass er sich bemüht hat, den David zu finden. Der David ist, der Ort wird genannt, in Horesha, der Wüste Sif, im Negev, und der Jonathan kommt zu ihm, und dann heißt schlicht und einfach, 23. Kapitel 16. Vers, er ermutigt den David, nicht aufzugehen. Das ist der Aufruf. Und mit dem werden wir die neue Woche uns auch entlassen. Gib nicht auf, in welcher Situation du auch immer sein magst, sondern vertrau auf die Hilfe vom lebendigen Gott. Das ist der Zuspruch, den er ihm gibt. Wörtlich heisst es in dem letzten Satz, er stärkte seine Hand in Gott. Das ist spezifisch. Und vielleicht ist das Wertvollste, was wir für einen Freund tun können. Mut zusprechen, Kraft zu finden, an Gott anzulehnen, dann, wenn es nicht gut läuft. Jemanden zu ermutigen, heisst ihm Mut zusprechen, an Gott anzulehnen. Und schau, wie der Jonathan das gemacht hat. Hat keine Angst. Das ist das, was er zu ihm sagt. David, das ist zwar eine schwierige Situation, wo du drin bist, aber Zermürb dich nicht mit Angst, redet er ihm zu. Mein Vater wird dich nicht finden. Gott ist auf deiner Seite. Du wirst eines Tages König über Israel sein. Und dann bin ich dein Stellvertreter. Das weiß er, mein Vater. Das weiß er. Was für ein Freund. Was für ein Glaube. Er wäre der Thronanwärter. Zu dem Bandit auf der Flucht sagt er, mein Freund, du wirst es schaffen. Bist nicht verzweifelt. Gott ist auf deiner Seite. Du hast eine Zukunft. Ich rufe uns das gerne zu. Gott ist auf deiner Seite. Bist zuversichtlich. Lass dich nicht abkriegen. Und zum David sagt er, du wirst eines Tages König sein und ich werde dir zuschaffen. Und das ist das letzte Mal, wo der Jonathan den David in seinem Leben sieht. Die haben sich nachher nie wieder getroffen. Der Jonathan kommt mit seinem Vater um. Im Kampf gegen die Philister. Wo der David das hört, was mit dem Jonathan passiert ist, sagt er über seinen Freund, mein Bruder, nennt er ihn, Jonathan, wie tut mir der Verlust von deinem Leben weh? Du bist mir der grösste Schatz in dieser Welt. Die Liebe von einer Frau kann nicht ersetzen, was du mir bedeutet hast. Die Helden sind tot, im Kampf sind sie gefallen, unsere besten Männer haben wir verloren. Verbindung, Bewahrung, Prüfung, Ermutigung. Und das ist etwas, was sich lohnt, darüber nachzudenken. Die vier Begriffe beschreiben eine Freundschaft. Sie erklären sie nicht, wir müssen zurückblenden, um das zu verstehen. Wir lesen im 1. Samuel 20 nochmal, erinnert uns an das, denkt daran, sagt der Jonathan zu ihm, was wir einander versprochen haben, der Herr ist unser Zeuge für alle Zeiten. Wenn ich das auf einen Satz aber reduzieren möchte, dann lässt sich vielleicht einfach das so formulieren und sagen, wenn ich auf der Suche bin nach einer echten Freundschaft, ist es vielleicht gut, aufhören zu suchen und zu fragen, wie kann ich ein Freund sein? Wem kann ich ein Freund sein? Und was bedeutet das? Darf ich dich bitten, aufzustehen? Nehmt das neues Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von David und dass du die Beziehung zwischen dem Jonathan und ihm, dass wir dich nehmen können als einen Aufhänger für uns selber. Selbst diejenigen von uns, die im Moment vielleicht den Eindruck haben, ich komme gut über die Runde, ich brauche niemanden, ich habe keine Zeit, um in eine andere Beziehungen zu investieren. Wie möchtest du uns vor Augen führen, wie wertvoll, wie unglaublich wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind. Ich denke an das Zitat. Vom jüdischen Schriftgelehrten, der gesagt hat, am Ende ist alles Wesentliche im Leben auf eine Beziehung zurückzuführen. Am Ende sind es Beziehungen, die bleiben und nicht anders. Und so möchten wir dich bitten, dass gerade mit dem neuen Pastor, auf den wir uns freuen, und seine Familie, seine Kinder, seine Frau, dass es uns gelingt, ganz schnell herzliche Beziehungsbrücken zu bauen. Dass es gelingt, Freundschaften können anzuknüpfen. Und wir möchten dir jetzt schon das einfach vorlegen als ein Anliegen, das uns so am Herz liegt, dass das spürbar ist. Dass es ein Teil von der Lebensfreude werden darf. Dass wir in Beziehungen hier investieren können. Das kostet einen Preis. Und das ist auch mit Enttäuschungen verbunden. Das haben wir jetzt gesehen. Aber es lohnt sich. Und vor allem und über allem
wenn wir dir danken, wenn du am Abend mal daran denkst. An das erinnert, dass die wichtigste von allen Beziehungen, die wir haben können, die zu dir ist. Du hast dein Leben buchstäblich eingegeben. Du hast buchstäblich den Preis gezahlt, damit die Beziehung hat dürfen entstehen zwischen dir, dem Vater, und uns, deinen Kind. Ich danke dir herzlich dafür. Du hast all die einzelnen Personen vor deinen Augen, aus der Gemeinde, aus der FG Seuzach, wo Bedürfnisse haben, und wir bringen sie heute Morgen zu dir, und wir danken dir, dass du in jedem einzelnen Fall das tust, was nötig ist. So erbitten wir deinen Segen und wir danken dir herzlich für den gemeinsamen Morgen und für dein Wort, und wir bitten darum, dass wir sie in der kommenden Woche mit dir nehmen können. Amen.